ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
3 Wochen nach Aschaffenburg. Der Anschlag von München.
Ein 24-jähriger Mann aus Afghanistan war gestern in München mit seinem Pkw wohl absichtlich in eine Gruppe streikender Menschen gefahren. Mindestens 30 Menschen wurden dabei verletzt, einige von ihnen sehr schwer. Christine Kerler berichtet aus München.
Zum Gesundheitszustand der einzelnen Opfer hat es zuletzt keine detaillierten Informationen gegeben. Einige seien bereits wieder aus der Klinik entlassen worden, andere schwebten dagegen noch in Lebensgefahr, teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann mit. Nach seinen Worten gibt es bislang keine Hinweise auf eine besondere terroristische oder islamistische Gesinnung des mutmaßlichen Täters. Gestern haben die Ermittler die Münchner Wohnung des 24-jährigen Afghanen durchsucht und dabei wohl nichts Auffälliges entdeckt. Weitere Durchsuchungen sind laut Herrmann noch nicht abgeschlossen.
Es sind aber jetzt noch 2 weitere Objekte genannt worden, wo er sich wohl des Öfteren aufgehalten hat, wo weitere Durchsuchungsmaßnahmen laufen. Und dann wird man natürlich auch auswerten, zum Beispiel was auf dem Handy ist und ähnliches mehr. Bislang jedenfalls liegen mir noch keine konkreten Ergebnisse dazu vor.
Bestätigt ist lediglich ein auffälliger Post, den der Verdächtige einen Tag vor der Tat im sozialen Netzwerk Instagram getätigt haben soll. Anders als zunächst berichtet worden war, hatte der mutmaßliche Attentäter eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis der Stadt München. Er hielt sich also rechtmäßig hier auf. Er hatte auch eine Ausbildung absolviert und war zuletzt als Ladendetektiv für 2 Sicherheitsfirmen tätig gewesen. Weshalb der 24-jährige Afghane mit seinem Pkw in eine Gruppe von Streikteilnehmern fuhr, ist noch unklar. In der Münchner Maxvorstadt, wo sich das Unglück zugetragen hatte, war der Schock bei vielen Menschen gestern groß.
Man hat Angst und man kann das nicht begreifen, man kann das nicht glauben. Man schaut da geradeaus und denkt sich so, du hättest auch zu dem Zeitpunkt da sein können.
Ich wohne hier in der Nähe und das ist natürlich ziemlich beunruhigend. Also ich meine, ich muss einfach vor die Haustür, um einfach eben mal zum Zahnarzt zu gehen oder irgendwie die notwendigsten Lebensmittel zu besorgen.
Ich war also völlig entsetzt, als ich das gehört habe, dass hier in diesem wunderschönen München, dem friedlichen München, wo wir letztes Wochenende noch demonstriert haben, sowas passieren kann. Also dass ein Mensch einfach in eine Menschenmasse von Demonstranten rast.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat noch am Abend den Tatort in der Maxvorstadt besichtigt. Faeser bedankte sich bei Polizei und Rettungskräften und betonte, dass man mit aller Härte des Gesetzes auf die Tat reagieren müsse.
Wir wissen, es war erneut ein junger Afghane. Es kann nicht sein, dass Menschen hierher in unser Land kommen und Straftaten begehen. Und wir müssen auch denjenigen sehr klar machen, wenn man in unser Land kommt und Straftaten begeht, schwere Straftaten, dann müssen die auch wieder ausgewiesen werden und auch in schwierige Länder.
Die Gesetze für Abschiebungen habe man bereits verschärft, so die SPD-Politikerin. Entsprechende Forderungen wurden inzwischen aus sämtlichen politischen Lagern laut. Die Tat ereignete sich mitten im Wahlkampfendspurt, etwas mehr als eine Woche vor der Bundestagswahl.
Christine Kerler war das für uns aus München. Viele Menschen haben inzwischen Angst, bei Veranstaltungen dabei zu sein, sind auch verunsichert. Doch was könnte man ändern? Darüber habe ich vor der Sendung mit Berthold Stoppelkamp gesprochen, Geschäftsführer vom Bundesverband der Sicherheitswirtschaft BDSW. Sie und Ihre Branche sorgen bei Veranstaltungen für Sicherheit bzw. erarbeiten auch Sicherheitskonzepte. Wie haben sich denn in den vergangenen 10 Jahren die Anforderungen, auch die Konzepte verändert, um Veranstaltungen besser abzusichern?
Wir haben generell eine Zunahme an Veranstaltung und wir haben auf der anderen Seite die Entwicklung, dass bei Großveranstaltungen es verstärkt zu Übergriffen oder Randale gekommen ist. Und aufgrund dessen ist es so mittlerweile, dass eigentlich keine Großveranstaltung mehr ohne Einbeziehung von privaten Sicherheitsdiensten erfolgt, um das erarbeitete Sicherheitskonzept umzusetzen und andererseits natürlich dem Besucher auch ein subjektives Sicherheitsgefühl durch Präsenz von privaten Sicherheitskräften in Zusammenwirken mit polizeilichen Kräften zu geben. Es wird ja keiner auf eine Großveranstaltung gehen, wenn er Angst haben muss, dass ihm da was passiert.
Vielleicht können Sie uns das mal an so ein paar Zahlen vielleicht plausibel machen und auch mal aufzeigen. Also wie viele Leute braucht man zum Beispiel mehr für eine ganz normale Veranstaltung, vielleicht auch für einen Weihnachtsmarkt?
Das ist nach der jeweiligen Lokalität, nach der Besucherzahl unterschiedlich zu konzipieren. Das heißt, wir haben ja einerseits Veranstaltungen, die für jedermann zugänglich sind, wo man eigentlich keinen Zugangsschutz hat. Und wir haben wiederum andererseits Veranstaltungen, die zugangsgeschützt sind. Und bei zugangsgeschützten hat man natürlich einen verstärkten Einsatz dann auch von privaten Sicherheitskräften. Das ist aber von der jeweiligen Stadt, Gemeinde zu beurteilen, wie die Sicherheitslage ist. Da ist insbesondere die Polizei gefordert, dass die Polizei Erkenntnisse, die sie über Gefährdung hatten, einerseits der Stadt, aber andererseits auch uns als Sicherheitsbranche mitteilt, damit auch wir unsere Leute natürlich vor solchen Einsätzen auch entsprechend briefen können und auch schützen.
Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, es gibt also auch eine ziemlich enge Verzahnung mit den Behörden, mit der Polizei. Sieht Ihr Verband, sehen Sie eigentlich die politischen Rahmenbedingungen für ein höchstmögliches Maß an Sicherheit und Sicherheitsgefühl mittlerweile gewährleistet oder gibt es da doch noch Optimierungspotenzial?
Also wir sehen Optimierungspotenzial in der Hinsicht, dass wir in einer Kombination von personellen Sicherheitsmaßnahmen in Kombination mit technischen Lösungen, sprich Einsatz von Videoüberwachung, ein ganzheitliches sogenanntes integriertes Sicherheitskonzept haben. Das heißt, dass wir auch zur Überprüfung von Personen auch beispielsweise Sonden einsetzen, wenn die sich auf die Veranstaltung bewegen. Aber das wird natürlich auch erheblich mehr kosten. Und das muss natürlich dann der Veranstalter auch tragen im Sinne der Sicherheit. Wir können Lösungen anbieten, aber es muss natürlich auch die Bereitschaft bestehen für das höhere Sicherheitsniveau, muss die Kommune entsprechend Gelder zur Verfügung stellen.
Also ist das immer eine Abwägung. Wir sind ja eine offene Gesellschaft. Wo bleiben da Sicherheitslücken und müssen vielleicht auch Lücken bleiben in einer freiheitlichen Gesellschaft? Also wo gibt es da Grenzen, wo Sie sagen, da kann man eigentlich gar nicht mehr machen?
Wir sind jetzt bereits in der Situation, dass der Staat nicht ein absolutes Sicherheitsniveau garantieren kann. Aber andererseits muss man natürlich sagen, in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft muss auch der Einzelne, der Bürger natürlich gewisse Vorsicht walten lassen. Aber wichtig ist, dass wenn der Bürger sich im öffentlichen Bereich bewegt, dass er Ansprechpartner in Sicherheitsfragen hat und dementsprechend macht es Sinn, dass natürlich die Polizei Präsenz zeigt, aber auch, dass private Sicherheitsdienste als Ansprechpartner dienen.
Immer wieder ist ja auch von Menschen zu hören, die sagen, ich traue mich gar nicht mehr auf eine Veranstaltung, wo viele Menschen sind. Gibt es aus Ihrer Sicht vielleicht auch Möglichkeiten, selbst wachsamer zu sein? Auf was muss ich vielleicht achten, wenn ich auf so einer Großveranstaltung bin? Gibt es da irgendwelche Tipps von Ihnen?
Also von unserer Seite ist es natürlich so, dass man als Besucher von der Veranstaltung natürlich generell eine gewisse Achtsamkeit hat. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, dass bei der Lokalität, dass das vielleicht einen unübersichtlichen Eindruck macht, dass man dann selbst natürlich auch eine Sensibilität hat und entsprechend selbst versucht, sein eigenes Umfeld zu beobachten. Aber generell können wir natürlich überhaupt nicht ausschließen, dass wenn irgendwo eine Großveranstaltung stattfindet, dass da nicht irgendwelche Personen von sich aus absichtlich solche Veranstaltungsabläufe stören wollen.
Es ist wieder passiert. Ein 24-jähriger Mann ist gestern Vormittag in München mit einem Mini in einen Demonstrationszug von Verdi gefahren. Kurz vor der Bundestagswahl erschüttert diese Tat wieder Deutschland. Mindestens 30 Menschen wurden verletzt, darunter auch ein Kleinkind. Einige befinden sich noch immer in Lebensgefahr. Über diesen Anschlag von gestern Vormittag habe ich heute Morgen mit dem ARD-Terrorismusexperten Holger Schmidt gesprochen. Was wissen wir denn jetzt über diesen 24-jährigen Mann aus Afghanistan? Was ist bisher alles über ihn bekannt?
Also ich bin da so vorsichtig, wie ich es vielleicht noch nie war, nachdem ich gestern etwas erlebt habe, was ich so auch noch nicht erlebt habe, dass wir erstmal aus Sicherheitskreisen von der Polizei, von dem Verfassungsschutz Informationen aus einer ersten Einschätzung über den Fahrer des Autos kriegen und dann hinterher eigentlich alles sich ins völlige Gegenteil verkehrt. Ich fasse es gerade nochmal zusammen. Es hieß erst, er sei Ladendieb, dann hieß es, er sei Ladendetektiv. Es hieß erst, er sei illegal und ausreisepflichtig gewesen, dann hieß es, naja, er habe keine Aufenthaltserlaubnis, aber wohl eine Duldung gehabt. Also da ging eine ganze Menge durcheinander. Da sieht man auf der einen Seite, wie chaotisch, und das ist ganz normal, Polizeiarbeit in den ersten Momenten nach einem Einsatz sein kann. Aber dann sieht man auch, wie chaotisch dann Politik oder Verantwortliche mit solchen Informationen unter Umständen umgehen. Deswegen bin ich sehr zurückhaltend. Und in dieser Zurückhaltung sage ich, 24 Jahre alt, ein Ladendetektiv ohne richtig geklärten Aufenthaltsstatus, aber mit einer Aufenthaltserlaubnis und ganz offensichtlich auch jemand, der ein bisschen Geld verdient hat, denn es sieht so aus, als wenn auch das Fahrzeug, mit dem er gefahren ist, dieser beigefarbene Mini, relativ modernes Fahrzeug, wie es ausschaut, dass der ihm gehört hat. Denn es gibt Postings im Internet, da präsentiert er sich mit diesem Fahrzeug.
Es gab ja gestern auch die Spekulation, es würde sich um einen Terroranschlag handeln von einem Terroristen. Gibt es dafür überhaupt Anzeichen?
Also es gibt ja keine, ich sag's mal ein bisschen flapsig, keine gesetzliche Schützung des Wortes Terroranschlag. Für mich ist völlig verständlich, wenn jemand ein Ereignis wie das gestern, bei dem ein Fahrzeug eine Vielzahl von Menschen schwer verletzt und alles nach Absicht aussieht, wenn jemand das Terroranschlag nennt. Ob das am Ende ein Staatsanwalt tun würde, das ist ja nochmal eine andere Frage. Aber Terror bedeutet ja zunächst mal nicht viel mehr als Angst und Schrecken. Und das ist eine so entsetzliche Tat gestern gewesen, dass ich mit diesem Wort gar nicht zögere. Ob dahinter, wie gesagt, eine ideologische, eine politische Haltung steht, warum er das getan hat, das ist nochmal eine zweite Frage. Aber das Ganze Anschlag oder Terror zu nennen, damit würde ich mich überhaupt nicht schwer tun.
Das heißt allerdings auch auf der anderen Seite, wir können auch noch gar nichts dazu sagen, ob sich dieser Mann in irgendeiner Form radikalisiert haben könnte. Da weiß man auch noch gar nichts.
Da bin ich jetzt mal spitzfindig und sage, doch, offenkundig hat er sich in irgendeiner Form radikalisiert, denn er war bereit, über eine Vielzahl von Menschen drüber zu fahren und sie zu töten, das jedenfalls in Kauf zu nehmen. Denn das hören wir ja sowohl von Augenzeugen als auch von der Polizei, dass das auf keinen Fall ein Verkehrsunfall gewesen sein kann, sondern dass er wohl ganz gezielt versucht hat, verschiedene Polizeifahrzeuge am Ende der Veranstaltung zu umfahren, um dann vor den Menschen nochmal Gas zu geben. Und da finde ich, ist jetzt eigentlich wirklich nicht viel mehr möglich als etwas, was absichtlich geschehen ist. Und die Frage ist dann nur nach dem Warum. Und die Frage ist, ob das im persönlichen oder im ideologischen oder im religiösen Bereich liegt. Das werden die Ermittlungen zeigen. Es soll heute um 11 Uhr eine Pressekonferenz geben. Aber alle Schilderungen, die wir vom Tatort hören, finde ich, räumen nicht die Möglichkeit ein, dass das jetzt medizinischer Notfall, Versehen oder Unglück sein könnte.
Innenministerin Nancy Faeser hat gestern schnelle Aufklärung gefordert. Oft heißt es ja immer wieder, dass die Zusammenarbeit der zuständigen Behörden oft nicht optimal läuft. Haben wir da ein Problem in Deutschland?
Also wäre ich gehässig, würde ich jetzt sagen, ja, das haben wir ja gerade beschrieben. Wenn aus dem Ladendieb der Ladendetektiv wird, dann läuft in der Tat irgendwas überhaupt nicht richtig. Das mag gestern der Dramatik der Ereignisse und der Geschwindigkeit der Ereignisse geschuldet gewesen sein. Wenn sich allerdings weiterhin herausstellt, dass die unterschiedlichen Sicherheitsbehörden über den Mann nicht viel mehr Informationen hatten, als dass er eben als Ladendetektiv wohl an einer Strafanzeige beteiligt gewesen ist und dann jemand aus dem Polizeicomputer das eben als Täter rausgelesen hat und sonst aber gar nichts da war, dann kann man den Behörden eigentlich schlechte Zusammenarbeit vorwerfen, wenn es eben keine Informationen gab. Aber das ist so ein bisschen eine der zentralen Fragen jetzt der weiteren Ermittlungen. Was genau hat den Mann dazu gebracht, diese Tat zu tun? Und danach müsste man dann die Frage stellen, hätte eine Sicherheitsbehörde und welche Sicherheitsbehörde hätte das merken müssen?
Der Mann wird heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die politischen Reaktionen aus Berlin fasst für uns Hans-Joachim Viehweger zusammen.
Die Politik muss für mehr Sicherheit im Land sorgen. Darüber sind sich Politiker über Parteigrenzen hinweg einig. Die Unterschiede zeigen sich jedoch bei der Frage, was konkret zu tun ist. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD sprach sich am Abend beim Besuch in München für eine konsequente Anwendung bestehender Gesetze aus.
Kann nicht sein, dass Menschen hierher in unser Land kommen und Straftaten begehen. Und wir müssen auch denjenigen sehr klar machen, wenn man in unser Land kommt und Straftaten begeht, schwere Straftaten, dann müssen die auch wieder ausgewiesen werden und auch in schwierige Länder.
Gerade bei diesem Punkt sieht die FDP jedoch Versäumnisse. Außenministerin Baerbock müsse über ein mögliches Rücknahmeabkommen mit Afghanistan auch mit den Taliban sprechen, sagte FDP-Vize Wolfgang Kubicki im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio.
Ich kann mittlerweile diese Betroffenheitsrituale, wir gedenken der Angehörigen und wünschen den Opfern alles Gute, kann ich nicht mehr ertragen, weil offensichtlich die politische Mitte, so wie ich es mal sagen, also SPD, CDU, CSU, Bündnis 90 die Grünen und wir nicht in der Lage sind, ein Problem, was wir erkannt haben, wirklich zu lösen, sodass die Menschen das Gefühl haben, wir tun was.
Das, so Kubicki, helfe nur radikalen Parteien wie der AfD. Die Kanzlerkandidatin der AfD, Alice Weidel, rief erneut zu einer Migrationswende auf. Im ZDF sagte sie zu dem Anschlag in München:
Ich kann Ihnen sagen, mit einer AfD-geführten Regierung wäre der Mann überhaupt gar nicht ins Land gekommen und er wäre schon lange nicht mehr hier. Und dementsprechend verstehe ich überhaupt nicht dieses Politikversagen und immer wieder das Gleiche. Die Leute haben, glaube ich, die Nase voll. Sie wollen Lösungen haben, sie wollen gesicherte Grenzen.
Eine Begrenzung der Zuwanderung fordert auch der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder. Bei der großen Zahl an Migranten ließen sich Radikalisierungstendenzen nur schwer erkennen.
Das Grundproblem ist, dass viele von denen, die sich radikalisieren, erst bei uns in Deutschland radikalisieren. Vielleicht durch enttäuschte Erwartungen oder durch enttäuschte Hoffnungen. Und deswegen, glaube ich, ist die Grundproblematik, dass einfach zu viele Menschen bei uns im Land sind. Der Satz, wir schaffen das, hat nicht funktioniert. Es muss der Satz gelten, wir ändern das jetzt. Und zwar rasch und grundlegend.
So Söder in einem Brennpunkt im Ersten. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweizer von der SPD griff das in der gleichen Sendung auf.
Wenn Kollege Söder sagt, es muss sich einiges ändern, dann sage ich ja. Aber ich glaube, wir brauchen einen Konsens in Deutschland. Die demokratische Mitte muss zusammenarbeiten, besser als bisher, um das Erreichte zu gemeinsam einzuschätzen und dann eben auch zu sagen, was brauchen wir noch?
Das betreffe sowohl die Rückführung von Migranten, die nicht in Deutschland bleiben können, als auch die Integration der hier lebenden Ausländer. Ähnlich äußerte sich SPD-Parteichef Lars Klingbeil im Gespräch mit der deutschen Presseagentur. Wirksame Maßnahmen zur Stärkung der inneren Sicherheit müssten in Bund und Ländern ohne Ideologie ergriffen werden, mahnte er. Dabei müsse die Sicherheit der Menschen Vorrang vor Parteiprofilierung haben.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Wir kennen das. Politiker eilen zum Tatort, versichern ihr Mitgefühl, fordern harte Konsequenzen, während andere davor warnen, die Tat dürfe nicht politisch vereinnahmt werden. Die Reaktionen auf solche schrecklichen Anschläge wie gestern in München ähneln sich immer wieder.
Wir werden alles dafür tun, aufzuklären, wie konnte es dazu kommen, wie konnte es sein, dass ein solcher Täter noch hier im Land war, wie konnte das passieren?
Das war Bundesinnenministerin Nancy Faeser vor 2 Jahren in Brockstedt, wo damals ein Flüchtling in einem Zug auf etliche Passagiere einsticht, mehrere verletzt und 2 Menschen tötet, die 17-jährige Anne-Marie und ihren Freund Danny. Anne-Maries Vater, Michael Kürath, drängt seitdem immer wieder auch öffentlich die Politik, den Worten auch Taten folgen zu lassen. Herr Kürath, was haben Sie in den letzten 2 Jahren denn erreicht?
Ja, wir versuchen mit vielen Menschen zu sprechen und auch in der Politik einiges zu bewirken und wir haben es geschafft, dass Waffenverbotszonen eingerichtet werden. Wir sind dabei, dass alle Polizisten in Deutschland mit Teasern ausgestattet werden. Das sind so alles kleine Schritte, die etwas bewirken. So hoffen wir es. Aber wir haben es auch geschafft, in der Bevölkerung ein bisschen zum Umdenken zu bewegen. Es ist dort ja vieles, zumindest nach meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren, im Argen gewesen. Gerade dieses Thema mit der Täter-Opfer-Umkehr, was eigentlich schwer erträglich war.
Sie haben in dieser Zeit jetzt auch etliche Politiker getroffen, vor wenigen Wochen erst Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Wie viel Empathie erleben Sie da, wenn die Kameras aus sind?
Naja gut, wenn die Kameras aus sind, sind auch Politiker manchmal etwas zugänglicher, als wenn die Kameras an sind. Nichtsdestotrotz, auch Frau Faeser befindet sich im Wahlkampf und das ist natürlich auch deutlich zu spüren.
Sie sind ja mit mehreren hundert Eltern in Kontakt, mit Eltern, deren Kinder auf ähnliche Weise ihr Leben verloren haben. Wie ähneln sich denn deren Erfahrungen?
Oh, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es ist dort schwierig zu pauschalisieren. Wir hier in Schleswig-Holstein, hier haben wirklich alle Räder ineinander gegriffen, angefangen vom Ministerpräsidenten, der Innenministerin, egal ob der Weiße Ring, sämtliche Ämter, das hat alles sehr gut funktioniert. Ich höre es aber aus anderen Bundesländern, wo das wirklich eine absolute Katastrophe ist, wo Eltern ein Schreiben bekommen haben, betreff Ermordung ihres Kindes, wie Sie wissen, ist Ihr Kind ermordet worden, rufen Sie uns in der Zeit von 8 bis 12 Uhr unter der Nummer 0800 an, wenn Sie Fragen haben. Also es ist teilweise erschreckend, wie seitens der Behörden mit solchen Fällen manchmal umgegangen wird.
Nach diesem Anschlag gestern hatten Sie eine kurze Nacht. Sie sind von vielen Menschen kontaktiert worden. Was ist da der Gesprächsbedarf? Worum geht es in den Gesprächen?
Es ist sehr unterschiedlich. Es haben mich sehr, sehr viele Eltern wieder einmal angerufen. Es ist natürlich immer die Frage, warum hört es denn niemals auf? Warum reagiert die Politik nicht? Warum ist keiner dafür verantwortlich? Wollen die nicht handeln? Warum werden unsere Kinder auf dem Altar der politischen Eitelkeiten geopfert? Das sind Gesprächsthemen, die also wirklich unter die Haut gehen und die einen auch sehr, sehr bewegen. Und was mir eigentlich auffällt, vor 2 Jahren, als sie so die ersten Kontakte geknüpft haben, da war es vielfach Verzweiflung. Es schlug irgendwann um in wirklich Wut. Und was ich jetzt gerade letzte Nacht auch viel gehört habe, das ist schon fast ein Hass auf die Bundesregierung, die uns dort als Hinterbliebene und auch als Eltern im Regen stehen lässt. Es sind wieder dieselben Floskeln, die kommen. Wahrscheinlich werden sich heute die Politiker in München auch wieder hinstellen, sich eine Träne aus dem Knopfloch drücken und wieder die üblichen Phrasen von sich geben, dass es ihnen ja alles leid tut und sie mit aller Härte dagegen vorgehen werden und sie werden ja alles möglich machen und sie werden darüber diskutieren und sie werden darüber reden und sie werden es besprechen. Die Frage, wann fangen sie an zu handeln, habe ich jetzt mehrfach gestellt und die konnte mir bis jetzt keiner beantworten.
Was würden Sie sich denn ganz konkret wünschen? Wie sollte gehandelt werden?
Es ist ja ein Punkt erreicht. Wir haben pro Tag momentan um die 70 Messerattentate. Bei jedem sterben Menschen, es sterben teilweise Kinder. Ich glaube, das ist ein Zustand, der nicht haltbar ist. Und es gibt sicherlich viele Möglichkeiten, dort schnell Abhilfe zu schaffen, sofern der politische Wille überhaupt dort vorhanden ist.
Sie engagieren sich jetzt schon länger. Könnten Sie benennen, wo Ihrer Meinung nach der größte Fehler in der Migrationspolitik liegt?
Na gut, ich glaube, das kann jeder irgendwo nachvollziehen, der irgendwo ein bisschen mit beiden Beinen im Leben steht. Wir reden ja nicht über Migration. Migration brauchen wir, das gibt allein der demografische Wandel her. Wir reden ja über die irreguläre Migration. Der Staat lockt Menschen hierher unter vielleicht falschen Voraussetzungen, stopft sie in irgendwelche Containerdörfer, gibt ihnen ein paar Euros in die Hand und sagt, seht zu, wie er klarkommt. Auch das ist ja keine gelungene Integration, darüber brauchen wir uns ja nicht unterhalten. Aber auf der anderen Seite, wir wissen gar nicht, wie viele Menschen in dieses Land gekommen sind, wo sie sind, was sie machen, welche Schulausbildung haben, welche Pläne sie haben. Aber witzigerweise, Geld fließt jeden Monat, das funktioniert, das ist das Einzige. Und ich glaube, jeder, der irgendwo mit beiden Beinen im Leben steht, kann das nachvollziehen, welche Auflagen wir heute erfüllen müssen. Und der Staat ist nicht in der Lage, seine Aufgaben zu erfüllen, zu kontrollieren, wer eigentlich hier ist, wo er ist und vor allem für die Sicherheit der Bürger zu sorgen. Und mit den Bürgern meine ich jeden Menschen, der gerne in diesem Land lebt, der sich unseren Werten anpasst, der unser Grundgesetz akzeptiert und respektiert und sich hier der Gesellschaft integriert und etwas dazu beiträgt. Und da spielt Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht, Religion alles keine Rolle. Aber es gibt halt auch Menschen, die das nicht tun.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.